Wir werden uns heute einen Text oder etwas anschauen, ein Thema anschauen, wo Gott mit mir in den letzten zwei Jahren immer wieder, oder was er mir immer wieder aufs Herz gelegt hat, wo ich viel darüber gebetet habe, viel nachgedacht habe, auch in der Anwendung auch erlebt habe, auch mich selber erlebt habe, wie ich da völlig schuldig geworden bin. Absolut völlig schuldig geworden bin. Vor Gott, vor Menschen, an Menschen. Und es ist eine Wahrheit, die wir uns heute anschauen, die allen Generationen der Gemeinde seit Pfingsten immer wieder ein Thema ist. Und eigentlich auch schon davor, werden wir sehen. Aber wir Christen haben damit immer zu tun gehabt. Es ist immer ein Thema. Immer. Und es ist auch so oft ein Thema, wo so viel Missverständnisse drin sind und manchmal auch viel Verwirrung kommt. Und ich möchte dich heute wieder einladen, so wie beim letzten Mal habe ich gesagt, da habe ich gesagt, hey, hör die Predigt für dich, nicht für jemand anders. Ja? Sitz nicht hier und denk, oh, der muss das unbedingt hören. Dem werde ich die Aufnahme geben, die Kassette wollte ich gerade schon sagen. Das ist lang her. Oh, dem muss ich den Link geben, nein, hör die für dich. Lass uns das für uns hören, hier die Wahrheiten Gottes. Schlagt auf Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12 und wir lesen da die Verse 1 bis 13. Matthäus Kapitel 12, die Verse 1 bis 13. Und lasst uns aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, in Ehrfurcht vor Gottes Wort. Soweit das möglich ist. Matthäus Kapitel 12, die Verse 1 bis 13. Zu jener Zeit ging Jesus am Schabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Schabbat entweihen, doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Schabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Schabbat heilen? Damit sie ihn aber verklagen konnten. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch unter euch, der ein Schaf hat, wenn es am Schabbat in eine Grube fällt, es nicht greift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Warum darf man am Schabbat wohl Gutes tun? Dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus. Und sie würde gesund, wie die andere. Herr, danke für dein Wort. Jesus, danke, dass wenn wir anschauen, wie du gelebt hast, dass wir da Gott in Perfektion erleben. Herr, und danke, dass unsere Perfektion und unser Verständnis von Perfektion so anders ist als deine. Gott, wir stehen vor dir, weil wir dein Reden brauchen, weil wir dich brauchen, Geist Gottes in unserem Leben. Herr, sprich zu jedem Einzelnen dieser kostbaren Menschen hier heute Morgen. Wir haben dich lieb, Herr. Amen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Situationen oder verschiedene Situationen, die ein bisschen zeitlich getrennt stattfinden, aber doch völlig inhaltlich zusammenpassen. Es kann sein, dass Jesus hier direkt von dieser Situation direkt in die Synagoge hineingegangen ist, aus diesem Feld heraus oder erst die Woche drauf. Ist eigentlich nicht so wichtig. Aber die Situation hier, die erste Situation, da sind die Jünger, die sind hungrig. Und die fangen an, diese Ähren am Wegesrand zu pflücken und ihren Händen zu zerreiben. Lukas Kapitel 6 sagt das übrigens alle drei, Matthäus, Markus, Lukas schreiben alle über diese Geschichte oder über diese Begebenheit. Und Lukas heißt, sie zerreiben das in den Händen und dann aßen sie es und das am Sabbat. Es war Sabbat. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie The Chosen kennt, kann ich euch nur ermutigen, und die kommt zum Glück jetzt demnächst im Sommer in Deutsch raus. Und jedenfalls, ich habe gestern Abend nochmal so eine Serie geguckt und dann hat Jesus wieder geheilt in Jerusalem und die Pharisäer haben sich wieder aufgeregt und dann kommt einer seiner Jünger zu ihm und fragt ihn, warum hast du eigentlich nicht eine halbe Stunde gewartet? Dann wäre der Schabbat vorbei gewesen. Und er sagt, manchmal muss man ein bisschen Sturm im Wasser machen. Und ich finde das so schön, weil ich glaube, manchmal hat Jesus es wirklich drauf angelegt, um Punkte rüberzukriegen, um Herzen zu verdeutlichen, um Herzen deutlich zu machen, wo etwas falsch läuft. Und jetzt gerade, wenn wir diese Texte lesen, dann schauen wir natürlich sofort auf diese kleinkarierten Pharisäer, diese gesetzlichen Pharisäer, und wir können so einfach mit dem Finger zeigen, oder? Oh, diese Selbstgerechten, oh, was ist da los mit denen, ey? Oh, die definieren die Gesetze mal wieder für sich selber so, wie sie ihnen am besten passen und am strengsten sind und sie selber am gerechtesten daraus vorgehen und jeder andere ein Sünder ist. Oder das ist auch unser Denken. So sehen wir doch das hier. Aber wenn wir es ganz genau nehmen, wenn wir genau anschauen, was sie sagen, und wenn wir uns dann die Schrift auch noch als Basis hinzuholen, dann müssen wir ihnen doch ein bisschen Recht geben. Dieses Gesetz des Schabbats, es gibt kein Gesetz, was so oft wiederholt worden ist im Alten Testament wie das. Jesus betont immer wieder den Schabbat, Gott im Alten Testament betont immer wieder den Schabbat. Und teilweise wird dieses Gesetz sogar mit unglaublich krasser Aussage zitiert. Lasst mich euch was vorlesen. 2. Mose 31, Vers 12 bis 18, könnt mitlesen in euren eigenen Bibeln. Und da heißt es, und der Herr redet zu Mose und sprach, rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Schabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Schabbat heiligen, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus meinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Schabbat völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Schabbat eine Arbeit verrichtet, der soll unbedingt sterben. So sollen die Kinder Israels den Schabbat halten, indem sie den Schabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir, sagt der Herr, und den Kindern Israels. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Wow, hier heißt es sogar, bei Nicht-Einhaltung des Schabbats, Todesstrafe, sagt der Herr. Und das, was die hier mit dem Korn machen, genau genommen, ja, erstmal sie ernten, dann mahlen sie es mit den Händen, schlussendlich, ja, man hat es dann das Mehl so in seinen Mund mit dem Speichel gemischt, dann wissen wir, dann verwandelt sich die Stärke auch in Zucker, ist ein bisschen süß und sowas, und dann steht so eine Art Teig. Also die haben hier, geerntet, gemahlen, Teich gemacht.
Vielleicht sagst du, ja, aber das ist ja eine sehr, sehr gesetzliche Auslegung, oder? Das ist ja sehr eng ausgelegt.
Aber dann stellt sich doch die Frage, ja, ab wann fängt denn was an? Ab wann fängt denn Arbeit an? Ist Arbeit erst, wenn ich das im großen Stil mache, mit großen Werkzeugen? Ist die Menge und die Werkzeuge, die bestimmt, ob es Arbeit ist oder nicht? Ab wann fängt es denn an? Wer zieht denn diese Grenze? Was ist denn richtig und falsch? Oder? Merkt ihr, ich habe euch das mal gesagt, wenn ich predige, mir geht es nicht darum, dass du dich wohlfühlst, wenn du wieder rausgehst. Sondern mir geht es darum, dass Gott spricht zu uns. Und dass wir uns auseinandersetzen mit dem Wort Gottes. Vor Gott, in Demut. Jesus antwortet hier, zurück Matthäus, mit zwei Situationen aus dem Alten Testament. Und das ist so spannend. Zwei Situationen, wo ganz klar das Gesetz Gottes gebrochen wurde. Ja, die erste Situation ist, da war David auf der Flucht vor Saul. Kurz davor war die Offenbarung selbst dem Jonathan. David wusste das ja schon, dass Saul ihn umbringen wollte. Und jetzt wurde selbst dem Jonathan bewusst, dass der Vater Saul den David umbringen will, seinen Freund. Und David ist auf der Flucht. Ihr könnt das nachlesen. 1. Samuel 21. Eigentlich ist die Geschichte total lustig. Eigentlich ist die Situation total lustig. Ich fasse euch das kurz zusammen. Also David ist auf der Flucht vor Saul. Er geht unweit Jerusalems zu den Priestern von Nob. Ja? Und dort fragt ihn der Priester überrascht, hey David, wo ist denn deine Truppe? Warum kommst du denn ganz allein? Und David lügt. Ganz wichtig. David lügt und sagt, der König hat mich auf eine geheime Mission gesandt. Meine Truppe wartet da und da. Und deswegen hatte ich gar keine Zeit, weil das diese geheime Mission war. Ich hatte keine Zeit, meine Waffen zu nehmen oder Brot zu nehmen und irgendwas. Wegzerrung habe ich nicht gehabt. Also es wäre total super, hast du irgendwas? Hast du irgendwas? Und der Priester sagt, sorry, ich habe nur das Brot aus der Stiftshütte. Und dieses Brot, wenn ihr das nachlest, ist nur für die Priester bestimmt, so wie Jesus das sagt. Das ist, war heiliges Brot, nur für die, die im Haus Gottes gedient haben oder damals noch in der Stiftshütte, im Zelt Gottes gedient haben. Und dieses, es war sogar so, wenn ihr euch das anschaut im Alten Testament, ist das Brot, was davon übrig geblieben ist, was die Pharisäer und die Leviten selber nicht gegessen haben, dass das verbrannt werden musste. Das durfte nicht mal an Arme weitergegeben werden. Sondern das, was davon übrig geblieben ist, musste verbrannt werden, was die Pharisäer und die Diener im Tempel oder in der Stiftshütte nicht gegessen haben. Das musste verbrannt werden, weil es heilig war. Niemand sonst. So, und dann passiert was ganz Lustiges. Der Priester, ja, der weiß natürlich, was das Gesetz sagt, und David bittet um dieses Brot. Er sagt, jetzt habe ich ein Problem, ich will dir helfen. Und plötzlich macht er was ganz Lustiges. Er bringt das Thema Sex ins Spiel. Und guckt, habt ihr Männer irgendwann eine Beziehung zu einer Frau gehabt in den letzten Tagen? Was macht er da? Wisst ihr was, das ist eine ganz eigene Predigt. Weil dieser gute Mann, der versucht irgendwie doch noch dem Gesetz gerecht zu werden und bastelt sich da sein eigenes zusammen und etwas, was du nirgendwo in der Schrift findest. Nicht, ist völlig ohne irgendeine Basis. Aber er sagt, haben deine Männer sich enthalten von irgendwelchen Frauen in den letzten Tagen? David sagt, klar, immer. Logisch, letzten zwei Tagen uns war alles enthalten, wir haben nicht, alles cool. Okay, dann kann ich dir das geben. Lest euch das 1. Samuel 1, ist eigentlich voll lustig, wirklich völlig albern, aber so menschlich. Und dann, Jesus bringt dieses Beispiel einmal, wo Gottes Gesetz gebrochen wurde, und dann fügt er ein zweites Beispiel hinzu, was an diesem Tag, zu dieser Zeit immer noch stattfand. Er sagt, Leute, der Dienst der Priester, der muss explizit auch am Sabbat stattfinden, am Schabbat. Sogar mit zwei zusätzlichen Opfern. Die hatten eigentlich mehr Arbeit am Schabbat zu tun, als am ersten oder am zweiten Tag der Woche. Da waren sogar zwei Opfer, die zusätzlich nötig waren. Zwei Lämmer, die zusätzlich geschlachtet werden sollten. Und das am Schabbat, wo doch keine Arbeit gemacht werden sollte. Und David sagt, Jesus sagt, die sind ohne Schuld, trotz dass sie eigentlich das Gebot brechen. Was macht Jesus hier? Was macht er? Worum geht's hier? Versucht er zu sagen, die alten Gesetze, das ist der alte Bund, das zählt heute alles nicht mehr? Ist das, was Jesus sagt? Ja, jetzt ist alles neu, mit mir ist alles neu, das Alte ist vergangen und so weiter, oder? Ist das, was Jesus sagt? Ist das seine Aussage? Das Alte ist weggetan, zählt nicht mehr, ihr müsst euch nicht mehr dran halten. Nein, ganz und gar nicht. Jesus sagt selbst, Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wow, jetzt haben wir ein Dilemma, oder? Jetzt stecken wir in einem Dilemma drin. Also worum geht's denn hier? Worum geht's denn hier? Warum bringt Jesus auf die strenge Auslegung der Gebote zwei Situationen, in denen die Gebote Gottes überhaupt keinen Bestand haben? Wie krass ist das denn? Er nimmt nicht nur ein Beispiel, wo die Gebote dann nur noch halb gelten oder so halb, sondern keinen Bestand hatten. Das ist die Realität von dem, was hier passiert. Zwei Situationen, wo das Gesetz Gottes eindeutig gebrochen wurde. Eindeutig. Und Jesus, der Gott ist, bringt dieses Beispiel. Worum geht's hier? Worum geht's? Hier geht's um die Anwendung. Hier geht's um die Anwendung der Gebote. Und jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's ganz kritisch. Und das ist das, was in so einfach über die Kirchengeschichte so viel Spannung immer wieder erzeugt hat. Auch in uns immer wieder erzeugt. Was heißt denn die Anwendung der Gebote? Dann kann das ja jeder so interpretieren, wie er will. Dann kann ja der eine sagen, halt stopp, wir brauchen die Gebote Gottes, die sind wichtig, das ist Gottes Wort. Das Alte Testament zählt genauso wie das Neue. Bei Calvary Chapel wird auch das Alte Testament immer wieder gelehrt, ganz klar. Wir brauchen doch die Gebote des Alten Testaments. Wir können die doch nicht einfach wegtun, die brauchen wir doch. Und der Nächste sagt, nein, die Gnade. Die Gnade, wir sind frei in Christus, er hat es erfüllt. Wir sind frei, frei, nichts mehr gilt für uns oder so ungefähr. Oder? Das ist doch das, wo es kritisch wird. Das ist doch die Spannung, in der wir immer wieder stehen, oder? Wo wir sagen, ja, aber wie ist es denn wirklich? Und wir sind eine evangelikale Gemeinde. Jawohl, wir glauben an die Schrift, wir glauben an die Gebote Gottes, wir glauben daran, dass Gottes Wort wahr ist und gilt. Alles, was darin steht, gilt heute. Aber nochmal, es geht hier um die Anwendung der Gebote. Hier geht es nicht um die Frage, ob die Gebote Gottes gelten oder nicht. Jesus geht nicht her und sagt, das Schabbatgebot gilt nicht mehr. Das tut er nicht. Und wenn ihr genau die Evangelien studiert, stellt ihr fest, Jesus hat den Schabbat geehrt. Er ist da in die Synagoge gegangen. Er hat auch die Tradition, er hat das gehalten. Jesus hat den Schabbat geehrt. Er geht nicht her und sagt, er sagt auch hier nicht als Antwort, hallo, ich bin der Herr über den Schabbat, der Schabbat gibt es ab heute nicht mehr. Abgehakt. Nein, das ist nicht, was er tut. Sondern er geht auf die Anwendung ein. Es geht nicht, ich wiederhole es nochmal, es geht nicht um die Frage, ob Gottes Gebote gelten, sondern es geht um die Anwendung. Und um die Anwendung zu begreifen, fängt Jesus an hier in Verse 6 bis 8, sagt er, ich sage euch, aber hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Schabbat.
Also das, was Jesus hier in Vers 6 sagt, war ein unglaublich krasses Statement für die Juden. Ihr müsst verstehen, dass in dieser Zeit ein Zeichen oder das Zeichen der Gottesnähe und Gottes Wohlwollen dem Volk gegenüber, das war der Tempel. Die Existenz des Tempels. Das ist auch heute der Grund, warum die Klagemauer so wichtig ist. Und der Ort der Klagemauer, wisst ihr warum? Nicht, weil das ein heiliger Ort ist für die Juden, sondern weil es am dichtesten zu dem damaligen Allerheiligsten war. Und warum war es das Allerheiligste? Das wird dir jeder jüdische Führer, der dich da durchführt, erklären. Der wird dir sagen, Dinge sind für uns nicht heilig, aber die Gegenwart Gottes macht es heilig. Wir sind hier an diesem Ort, weil da die Gegenwart Gottes, wir sind hier am dichtesten, wo wir dran dürfen, zur Gegenwart Gottes. Und deshalb ist uns dieser Ort so wichtig. Und jetzt geht Jesus her und sagt, jetzt ist einer da, der ist größer als der Tempel. Wisst ihr, der Tempel, der war die Darstellung, Gott ist treu, Gott sieht uns, Gott ist mit uns, Gott, hier ist die Repräsentation Gottes, der Tempel. Das war auch der höchste Schwur, den du ablegen konntest auf den Tempel. Ja, du hast geschworen beim Tempel, ja? Nicht beim Leben deiner Mutter oder Schwiegermutter, das galt oder so nichts, aber beim Tempel. Und jetzt sagt Jesus, jetzt behauptet er, da ist einer, der ist größer als euer Tempel. Was heißt das? Hier ist einer da, Jesus sagt, der ist noch eine größere, deutliche Repräsentation Gottes, nämlich sein Sohn, der Sohn des Menschen, so wie er sich hier auch nennt. Und weil er größer ist als der Tempel, ist er auch Herr über den Schabbat. Und deshalb, weil er Herr über den Schabbat ist, hat er auch die klarste und einzig richtige Auslegung oder Anwendung zu den Gesetzen, zu dem Schabbat. Jesus sagt dir nicht, ich bin Herr über den Schabbat, so jetzt nehmen wir den einfach weg. Nein, das ist manchmal, was wir evangelikalen westlichen Christen gerne denken. Oh, Jesus hat das alles weggenommen. Nein, hat er nicht. Auch hier tut es nicht. Aber er sagt, Leute, ich bin der, der auslegen darf und kann und der es richtig tut und auch die Anwendung richtig tut. Aber wie macht er das denn hier? Wie legt er denn die Gesetze aus? Wie wendet Jesus denn die Gebote Gottes an? Vers 7, zurück hier in Matthäus. Vers 7 sagt er ganz klar, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Worum geht's? Geht um seine Jünger. Jesus nennt seine Jünger, als sie die Ähren gezupft haben und die gemahlen haben und gegessen haben, unschuldig. Das ist eindeutig, was hier aus dem Text hervorgeht. Jesus nennt sie unschuldig und er sagt, ihr habt sie verurteilt. Warum? Warum? Und dann, das ist das, was er am Anfang von Vers 7 sagt. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus zitiert ja aus Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Ich will euch da mal den ganzen Vers vorlegen aus der Schlachterübersetzung. Hosea 6, Vers 6. Da sagt Gott, denn an Liebe habe ich gefallen und nicht an Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Das hier, das ist die Wurzel von allem. Das hier ist so ähnlich wie das Grundgesetz. Wie unser deutsches Grundgesetz. Wisst ihr, wir können so viele Gesetze verabschieden, wie wir wollen. Das haben wir in den letzten anderthalb Jahren viel erlebt. Ja, unsere Politiker haben alle möglichen Gesetze verabschiedet und dann hat Karlsruhe die sogenannt wieder einkassiert. So ist immer gesagt worden. Warum? Weil die nicht stimmig waren mit dem Grundgesetz. Und die haben gesagt, sorry, das geht nicht. Gemäß des Grundgesetzes könnt ihr das nicht so durchsetzen. Es geht nicht.
Die Anwendung, das, was ihr hier machen wollt, könnt ihr nicht mit der Basis des Grundgesetzes. Und genauso ähnlich, nur so ähnlich, also genauso oder so ähnlich, können wir diesen Satz hier verstehen und müssen wir diesen Satz hier verstehen. Und auch wie Jesus die Anwendung der Gebote und der Gesetze sagt. Er sagt, Leute, Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gottes Grundgesetz, Gottes Ausgangsbasis für jede Anwendung jeder Gesetze, jeder Gebote ist, dass Barmherzigkeit, Gnade und Liebe dem Opfer vorausgehen muss. Oder sogar, er sagt hier, nicht Opfer, nicht Brandopfer. Nochmal, Gottes Grundgesetz, das muss jeder Auslegung oder jeder Anwendung seiner Gesetze unabdingbar vorausgehen. Und das ist das Grundgesetz der Barmherzigkeit, Gnade und Liebe und nicht Opfer. Und in der zweiten Situation, hier zurück in Matthäus, wird es noch deutlicher. Verse 9 bis 13, ich lese es einfach nochmal, damit wir es nochmal präsent haben. Und er ging von dort weiter und kam in die Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Schabbat heilen, damit sie ihn aber verklagen können? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat? Und wenn es am Schabbat in eine Grube fällt, es nicht greift und herauszieht. Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man im Schabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Schaut euch mal die Frage an, um die es hier geht. Schaut euch mal diese Krassheit der Frage an, um die es hier geht. Darf man am Schabbat heilen? Darf man? Was für eine skurrile Frage, was für eine verrückte Frage. Natürlich darf man Gutes tun am Schabbat, oder? Natürlich würden wir sagen, natürlich. Aber weißt du, was genau das passiert? Genau das passiert, wenn ich das Gesetz, wenn ich bereit bin, Opfer zu bringen fürs Gesetz und den Menschen nicht mehr sehe. Dann komme ich auf solche verrückten, skurrilen Fragen. Darf ich denn? Darf ich denn? Und dann gibt es so viele Opfer. Dann gibt es so viele Opfer. Vers 12 macht es deutlich. Jesus sagt hier, ist denn ein Schaf mehr wert als ein Mensch? Fast schon eine schwierige Frage in unserer Kultur, aber bleiben wir mal bei der Schöpfungsordnung Gottes. Nein, ein Schaf ist nicht mehr wert als ein Mensch. Aber dem Schaf dürfen sie helfen. Gemäß ihrer Auslegung, ihrer Anwendung des Gesetzes, dem Schaf darf man helfen. Aber dem Menschen nicht. Wisst ihr, wenn Gesetze und Gebote und ihre genaue Einhaltung als erstes stehen, dann werden wir immer damit enden, Menschen auf dem Opferaltar der Gesetze zu opfern. Ich will den Satz nochmal sagen. Wenn wir das Gesetz und die Gebote und ihre genaue Einhaltung als erstes stellen, werden wir immer damit enden, den Menschen auf dem Opferaltar der Gesetze zu opfern. Aber ich muss in der Anwendung jedes Gebotes, jedes Gesetzes, das muss ich zuerst messen an Gottes Grundsatz. An Gottes Grundsatz. Nicht meiner, nicht deiner, sondern Gottes Grundsatz. Ich will Barmherzigkeit, ich will Gnade, ich will Liebe. Deswegen mag ich die Schlachterübersetzung so sehr von Hosea 6, Vers 6. Ich will Liebe und nicht Opfer. Und genau das ist dieses Wort, was da genommen wird im Hebräischen, aber auch im Griechischen. Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, das will ich sehen, sagt Gott, das will ich sehen. Eure Opfer, die stinken mir, wenn da der Mensch geopfert wird. Für deine Einhaltung deines Gesetzes, für deine eigene Gerechtigkeit, sagt Gott, dann stinkt es mir. Weil ich will Liebe. Ich will die Gnade. So will ich sehen, dass du mein Gesetz nicht wegnimmst, sondern wie du, dass du so mein Gesetz anwendest. Wisst ihr, es wird gesagt über uns Christen und dummerweise hat derjenige recht, der das gesagt hat. Ich weiß nicht, wer das gewesen ist. Die Christen sind eine komische Armee, die erschießen ihre Verwundeten. Genau das tun wir. Da ist jemand gefallen und dann kommen wir her und sagen, und das Gesetz sagt, und deswegen werde ich mit dir auch keine Gemeinschaft haben. Weil das ist Sünde, was du tust und getan hast. Und deswegen werde ich nicht mehr mit dir reden und nicht mehr mit dir. Wisst ihr, hier geht es nicht darum zu sagen, dass Gottes Gesetze und Gottes Gebote alle lieblos sind. Und dass die alle ohne Barmherzigkeit sind. Nein, darum geht es nicht. Es geht auch nicht zu sagen, ja, die sind alle lieblos und gesetzlich und so weiter und deshalb muss ich mich an nichts halten, weil die Gnade ja höher ist. Nein, das ist nicht, worum es hier geht. Sondern hier geht es, Gottes heilige Gesetze, Gottes heilige Gebote in seinem Geist anzuwenden, in seiner Art, in seinem Wesen, in Gottes Wesen anzuwenden. Das ist die Perfektion der Anwendung der Gesetze, ist nicht die absolut genaue Einhaltung bis in das Allerkleinste hinein. Nein, sondern die Anwendung der Gebote Gottes in Gottes Perfektion ist die Anwendung mit seinem Grundgesetz. Ich will Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Lass uns das mal praktisch anwenden. Kommt ein Freund zu dir und sagt, hey, ich will dich zu meiner Hochzeit einladen. Das ist der wichtigste Tag in meinem Leben. Er will aber seinen homosexuellen Freund heiraten. Was machst du? Ich habe extra dieses Beispiel genommen, weil wir alle irgendwann damit zu tun haben. Selbst wenn wir nur darüber nachdenken. Und jetzt kämpft sie in uns. Aber ich kann doch nicht. Dann unterstütze ich das doch, oder? Wenn ich da hingehe auf die Feier, dann unterstütze ich doch seinen bösen Lebensstil. Der ist doch sündig und das ist doch Gott, ist doch ganz klar. Ja, Gott ist ganz klar. Außer Frage. Gottes Wort ist ohne Kompromiss völlig klar, was Sünde da ist. Aber jetzt lasst uns doch mal den Text von heute anwenden. Lasst uns doch mal überlegen, was würde denn Jesus tun, wenn er dieses Gesetz so anwendet? Spielen wir nochmal die Situation durch. Der Mann ist dein Freund. Natürlich habt ihr schon mal persönlich Zeit gehabt. Natürlich hast du ihm schon mal gesagt, du, ich bin Christ. Ich glaube, dass Gottes Wort richtig ist. Und ich glaube einfach, dass der Lebensstil, den du lebst, dass der nicht ist, was wie Gott das wollte. Und natürlich hast du das schon getan in Liebe, weil du sein Freund bist. Und weil er dir wichtig ist und du ihm wichtig bist. Das hast du schon getan, oder? Hoffentlich. So, und jetzt kommt er zu dir und sagt, ich will dich einladen. Warum? Denk mal an ihn. Kannst du das? Oder bist du sofort an die Gesetze gebunden? Sagst du sofort, halt, ich muss aber tun, was richtig ist. Ich muss aber tun, was richtig ist. Und ich darf bloß nicht den Anschein erwecken, dass ich irgendwas, was böse ist, unterstütze. Das darf ich nicht. Das wäre zu schlimm. Und was würden die anderen von mir denken? Und sonst wäre, das darf ich nicht. Oder das sind doch die Gedanken, die wir haben, oder? Aber ich will dich herausfordern. Was legst du in dem Moment auf den Opferaltar für deine Gesetzestreue? Die Freundschaft zu diesem Menschen, der vielleicht deswegen sagt, ah, so sind die Christen, ich will mit Jesus nie wieder mehr was zu tun haben. Kann der nicht einfach auf meine Feier kommen, meine wichtigste Feier meines Lebens, auch wenn er es nicht sieht so und anders lebt, aber kann er, ich will ihn einladen als Freund und der sagt, nee, dann gebe ich dir ja das Bild, dass ich das unterstütze. Was? Nein, das tust du nicht. Du hast es ja schon deutlich gesagt, wo du stehst. In Liebe. Hoffentlich. Und ich habe extra dieses Beispiel genommen, weil es so krass ist. Und weil dieses Beispiel sogar das Potenzial hat, Gemeinden zu spalten. Aber ganz ehrlich, was würde denn Jesus tun? Lass uns doch mal fragen, was würde denn Jesus tun? Wisst ihr, Matthäus 11, Vers 19 wurde Jesus ein Fresser und ein Säufer genannt. Halt, warte mal, nicht er ist mit Fressern und Säufern zusammen, sondern er wurde so genannt. Das heißt, die Leute, die ihn beobachtet hatten, haben gesagt, also wenn er so viel mit diesen Leuten da abhängt, mit diesen Sündern und diesen Frauen in Prostitution, dann muss er ja auch saufen und fressen. Jesus wurde so genannt. Halt, ich bin der Sohn Gottes, du darfst mich nicht so nennen. Und ich muss aufpassen, dass die Leute nicht so über mich denken. Deswegen kann ich leider nicht bei euch sitzen. Deshalb kann ich leider nicht zu dir in dein Haus kommen, weil die Leute dann denken, dass ich ein Säufer und ein Fresser wäre und unterstützen würde deinen Lebensstil. Nee, ist das Jesus? Hey, wisst ihr was? Wir Christen, wir sind der Leib Christi. Und wie oft haben wir genau in dem Moment, jeder einzelne von uns, ich eingeschlafen, wie oft haben wir versagt? Wie oft haben wir Menschen geopfert auf dem Altar vermeintlicher Gesetzestreue und haben die Liebe, die Barmherzigkeit und die Gnade, die Gott mir und dir jeden Tag gibt, verraten? Wie oft? Würden wir einen Fresser und einen Säufer, der bekannt ist als Fresser und Säufer, auf unsere Kanzel lassen? Ja, wir wissen gerade, wir reden hier von Jesus, natürlich. Ehrlich? Nimm mal dieses Bild Jesus weg. Jemand, der bekannt ist als Fresser und Säufer. Die Menschen reden über ihn, das ist ein Fresser und ein Säufer. Oh, weiß nicht, da müssen wir erstmal. Krass, oder? Merkt ihr was? Nein, es geht nicht darum, zu sagen, Gottes Gebote gelten nicht. Überhaupt nicht. Aber es geht darum zu sagen, wie wenden wir Gottes Gebote und Gesetze an? Ist es in der Art Christi und in der Art meiner Selbstgerechtigkeit? Wir Christen, wir hinterlassen so viele Opfer. Wir zerstören so viele Menschen. Wir opfern so viele. Lasst mich euch noch mal Hosea 6, Vers 6 vorlesen. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen. Und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis, mehr als an Brandopfern. Leute, seht ihr den zweiten Teil hier von dem Vers? Gotteserkenntnis. Oh, ich kenne das Gesetz genau und ich kann es genau richtig anwenden. Das ist nicht Gotteserkenntnis. Gotteserkenntnis ist die Art, das Wesen Gottes zu erkennen. Das ist das, was er hier sagt. Leute, ich will, dass ihr erkennt. Gott sagt hier, erkennt mein Herz und das in dem Buch Hosea. Wo geht es im Hosea drum? Dass Gott sagt, ich will, Hosea, du bist mein Prophet. Ich will, dass du repräsentierst, wie ich mit dem Volk Gottes umgehe. Und ich will, dass du dir eine Frau nimmst aus der Prostitution. Und ich will, dass du bei ihr bleibst, in Treue. Sie läuft weg, geht zu einem anderen Mann. Und ich will, dass du sie wieder nimmst. Halt, das Gesetz im Alten Testament sagt ganz klar, wenn eine Frau bei dir gewesen ist und du warst mit ihr verheiratet und sie geht zu einem anderen Mann und liegt bei dem anderen Mann, dann sollst du sie nicht zurücknehmen. Und trotzdem sagt Gott in Hosea, ich will aber, dass du sie zurücknimmst. Warum? Weil Gott sagt, ich will mein Herz durch dein Leben verdeutlichen. Hosea, ich will, dass dein Leben verdeutlicht, wie sehr ich mein Volk liebe und es immer wieder zurückholen werde, immer und immer wieder und ihnen vergeben werde, weil Liebe und Barmherzigkeit und Gnade über Opfer steht. Und genau das ist das, was Gott will durch dich und mich. Was Jesus will durch dich und mich, sich repräsentieren. So wie mit Hosea will er es mit dir und mir machen. Bist du dazu bereit? An Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als ein Brandopfern. Herr, wir danken dir für dein Wort. Gott, wir danken dir für deine heiligen Gebote. Gott, wir danken dir für deine heiligen Maßstäbe. Und Gott, du rufst uns auf, heilig zu sein, so wie du heilig bist. Aber genau da steckt es drin, so wie du heilig bist. Nicht so, wie wir es gerne hätten, heilig zu sein. In Selbstgerechtigkeit, Gerechtigkeit, die aus dem Fleisch kommt. Die zerstört und Opfer bringt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns da in die Buße hineinführst. Wo wir schuldig geworden sind. An dir zuallererst und an Menschen und an Beziehungen, sie zu opfern auf dem Altar der selbstgerechten Gesetzestreue. Jesus, und dass wir hören, was du sagst. Und dass wir nicht nur hören, was du sagst, sondern Täter deines Wortes werden. Denn wir sind dein Leib. Auf dieser Erde. Wir sind die, durch die du dein Reich bauen willst. Dein Reich, was gekennzeichnet ist von Barmherzigkeit, Gnade und Liebe. Gott, wir fürchten dich. Und Herr, wir haben dich lieb. Amen.